Hallo zu einer neuen Folge Pferd erklärt. Ich bin Steffi. Normalerweise bin ich deine Podcast-Host, heute bin ich aber Interviewte. Ich war nämlich zu Gast bei Christina vom Team Huf und genau dieses Gespräch hörst du hier jetzt gleich. Christina hat mit ihrer Partnerin, Geschäftspartnerin und Freundin Barbara Team Huf gegründet und da ist der Fokus nicht nur bei den Hufrehepferden oder bei der Hufbearbeitung oder auch bei der Hufbegutachtung. Von den beiden habe ich diesen Gedankenshift hin zu, was ist eigentlich schon gut. Das ist so eins ihrer Paradedisziplinen, nämlich erstmal zu schauen, was ist gut, bevor man gleich alles schlecht redet, gerade auch in Hufformen und Hufgesundheit und auch bei Hufrehefällen. Sondern die beiden haben auch noch wirklich richtig, richtig tolle, ja, dienen als Inspiration für Pferdehaltung. Und zwar haben sie nicht nur das Buch Pony Glücksmomente geschrieben, sondern haben eben eine Herde halbwilder, wilder Ponys und bauen deren Lebensräume. Und auch darüber sprechen wir jetzt gleich. Das heißt, ich wünsche dir ganz viel Spaß und wollte dir nur sagen, schau auf jeden Fall mal beim Team Huf vorbei. Sehr, sehr inspirierend. Gerade wenn du dich ein bisschen weiterbilden willst, wie du deinem Pferd ein noch gesünderes und noch glücklicheres Leben unabhängig von dir bauen willst. Viel Spaß mit der Folge.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir mussten jetzt mal wirklich schnell auf Aufzeichnung drücken, weil wir uns doch schon ein bisschen verquatscht haben vorher. Ich bin nämlich nicht alleine. Und Steffi Birk ist da von Pferd erklärt. Und magst du dich vielleicht trotzdem noch mal kurz vorstellen? Wir haben zwar auch schon Podcast-Folgen zusammen aufgenommen, aber falls dich noch irgendwer nicht kennt, dass du dich noch mal einmal kurz in Erinnerung bringst. Was machst du? Wofür stehst du? Und was ist deine Leidenschaft?
Danke dir, Christina. Hello erstmal an alle. Ja, Steffi Birk, hast du schon gesagt, ich bin ursprünglich Problempferdeeule, so nenne ich mich immer, also Pferdeverhaltensfrau, habe das gelernt vor 20 Jahren, das war ein dreijähriges Studium und hat dann immer mit so ein bisschen schwierigen Pferden zu tun, also beziehungsweise mit Pferden, die nicht verstanden haben, was der Mensch von ihnen will, weil ein Pferd an sich hat ja erstmal kein Problem, ne? Bis der Mensch kommt und irgendwas von ihm möchte. Und dann kam irgendwann Social Media und mein Podcast und dann habe ich den Pferd erklärt genannt, weil das ist nun mal das, was ich den ganzen Tag eigentlich dann mache. Ich erkläre, wie ein Pferd funktioniert, was sein Wesen ist, wo welche Verhaltensweisen herkommen, wie es eigentlich lebt, was sind seine Instinkte und das ganze Wissen soll ja dem Menschen das einfacher machen, mit dem Pferd umzugehen. Und so weit, so gut. Es hat mir dann alles nicht gereicht. Dann habe ich noch gemerkt, ah ja, das Verhaltensthema, also das Mentale ist ja das eine. Und ich glaube, das hatten wir noch nicht, seit wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Ich habe noch eine Pferdeosteopathen-Ausbildung gemacht. Also ich bin jetzt noch Osteopathin und Faszientrainerin, Faszientherapeutin, weil das für mich so mal nochmal den Bogen schlägt zwischen Pferdeverhalten, also das, was mental ist, und das, was körperlich dazukommt. Weil viele Pferde haben ja einfach ein Thema, weil ihnen was wehtut, weil irgendwo eine Blockade ist. Das heißt, ich versuche, was von einem Pferd zu fordern. Ich möchte, dass das Pferd was leistet, was es körperlich gar nicht kann. Und das ist halt das Schöne, weil das schließt so für mich den Kreis. Und was immer noch dazu kam, war, und darüber reden wir ja auch heute, wie lebt eigentlich ein Pferd? Weil wenn das nicht stimmt, die Grundlage, wirklich die Basis, was ist denn der Tagesablauf, das Leben des Pferdes, dann bringt mir halt das ganze Training halt auch meistens wenig. Und meine Leidenschaft, hast du gerade noch gesagt. Ja, meine Leidenschaft sind tatsächlich, das kommt auch von meinem eigenen Pferd, sind die unsicheren, schreckhaften, schwierigeren, skeptischen Typen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder? Weiß, glaube ich, jeder, was damit gemeint ist. Die mal schneller explodieren, die irgendwo nicht so kooperativ sind, die sehr angespannt sind, so einen hohen Muskeltonus haben, auch mal gerne einfrieren, aus dem Einfrieren dann plötzlich in die Luft gehen oder rückwärts rennen. Und das war halt meiner. Komm, wir gehen spazieren. Und ich kam 3 Meter vom Hof, da ist er gestiegen und zurückgerannt. Also so Typen. Und das habe ich halt echt gemerkt, das sind wirklich, so viel ich auch erkläre über das normale Wesen Pferd, wem ich am meisten helfen kann, sind halt genau diese. Also bei den meisten steckt halt irgendeine Unsicherheit dahinter. Und was genau das bedeutet, darüber reden wir, glaube ich, später auch noch, wenn wir über die Haltung sprechen.
Ja, das ist ja super spannend, weil wir ja auch mit solchen Pferden zu tun haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine Leidenschaft ist, aber in der Hufbearbeitung kommt man ja auch irgendwie zwangsläufig mal an so Pferde, die einfach unsicher sind oder dann eben auch spannig oder wo wir auch gesagt bekommen, den kann man nur unter Sedierung bearbeiten oder so. Und ich habe keine Ahnung, was wir genau machen. Aber wir kommen meistens mit denen soweit ganz gut zurecht, weil ich glaube auch, dass wir denen das irgendwie so ein bisschen lassen, aber auch eine Sicherheit geben, ohne dass wir jetzt denken, die müssen funktionieren. Also es ist aber eher so aus Bauch raus, weil ich bin gar nicht aus der Trainerrichtung, sondern ich gucke mir das Ganze eher von den Füßen an oder eben auch von, was wir ja viel angeguckt haben, eben auch die freilebenden Pferde, dass man sich da ein bisschen was abgucken kann und eben ganz viel über die Haltung. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir da heute auch nochmal ein bisschen mehr reinsteigen. Und vielleicht kannst du ja einmal zum Anfang sagen, welche Probleme würdest du denn sagen, sind so auch auf Haltungssachen zurückzuführen oder auf das Leben von Pferden. Also sowohl
Oh.
körperlich als auch psychisch, ne? Das kann ja
Ja,
auch beides abdecken.
also super viel ist einfach so chronischer Stress. Und das ist ja schon mental und körperlich, weil wenn du mental gestresst bist, verspannst du dich. Oder wenn du irgendwelche von der Haltung her wenig Möglichkeiten hast als Pferd, hast du eine Verspannung. Also du stehst dich dumm und dämlich. Also Pferde, die viel zu viel rumstehen, in der Box stehen, nur an der Heuraufe stehen. Die verspannen halt auch einfach körperlich, weil der Pferdekörper ist auf Bewegung ausgelegt. So, das sind Lauftiere, die, naja, weißt du, selbst am besten, da ich ja von euch auch noch viel gelernt, wann welche Pferde eigentlich wie viel laufen. Also manche Pferde 60 Kilometer am Tag und wenn sie eine Wasserstelle gefunden haben, dann auch mal ein paar Tage nur 2 bis 4 Kilometer, ne, und bewegen sich halt nicht so weit von der Wasserstelle weg. Und auch das, dieses ständige Rumstehen, verspannt und das wiederum macht Stress oder auch Schmerzen. Und die Ursprungsfrage kriege ich jetzt so nicht mehr beantwortet, aber ich glaube, es geht schon in die Richtung. Also es ist genau daraus resultiert ja dann das Weitere, ne? Also die werden spannig, tatsächlich muskulär, die werden vom Kopf her unausgelastet, die sind bei Bewegungsmangel auch manchmal einfach oder auch Reizmangel überfordert mit Dingen, die um sie rum passieren und dann werden sie halt explosiv oder bleiben stehen, weil sie die Sachen nicht einschätzen können. Oder ein Pferd, was immer nur auf planem glattgezogenen Sandpaddockboden steht, auf im Zweifel noch kleiner Fläche, ist dann überfordert, wenn es vom Gelände, vom Hof, erstmal auf Sand, dann auf Schotter, dann auf Waldboden gehen soll. Manche sind dann wirklich, die gehen da nicht über eine gewisse Schwelle. Die gehen da nicht drüber. Das hatte ich auch schon oft, wenn du, oder Gummiböden, der riecht anders, der fühlt sich haptisch anders an, dann müssen die über so eine, wie heißen das? Nicht Regenrinne. Hier diese Gitter, diese Regengitter, die doch manchmal im Boden eingelassen sind. Manche gehen da und verrecken nicht drüber, da fangen dann an zu springen, weil auch das riecht komisch, es sieht anders aus, es glänzt, weil sie diese Reizverarbeitung einfach nicht haben. Und dadurch entstehen dann halt solche Probleme. Die laufen dann rückwärts oder die springen über dieses 12 Zentimeter breite Gitter dann drüber, als wäre es irgendwie eine Schlange, die da irgendwie, ne, lauert. Genau, also das sind so Themen, die ganz, ganz häufig sind.
Es ist super spannend, weil, also jetzt, du hast ja das Thema Stress angesprochen und ich glaube, dass ja viele trotzdem noch eher ein angespanntes, sehr aufgeregtes Pferd vielleicht als stressig wahrnehmen, aber es ist ja gar nicht immer so. Dann kannst du da nochmal ein bisschen erzählen, wie man das vielleicht auch erkennt, wenn ein Pferd jetzt nicht das so nach außen zeigt, was auch stressig sein kann?
Ja, auf jeden Fall. Also manche Pferde schalten einfach ab und werden lethargisch, weil der Körper irgendwie versucht, einen Mechanismus zu finden, klarzukommen in seiner Welt. Und es gibt ja bei allen Tieren ja introvertiert und extrovertiert, das ja sowieso. Dann gibt es noch diese unterschiedlichen TCM-Typen, mit denen arbeite ich ja auch ganz gerne. Das heißt, wann ist ein Pferd ausgeglichen im Balance in seinem Typ und wann eben auch nicht in Balance? Also da gibt es halt so verschiedene Einteilungen, aber an sich ist es halt genau das. Also Stress kann eben auch so weit überfordern, dass das Pferd abschaltet und entweder in so eine Dissoziation geht oder halt einfach in so einen Freeze geht oder halt in so eine man kann fast sagen, Depression. Wen das interessiert, ist immer die Frage, ist die Polyvagaltheorie bewiesen oder nicht? Die Hälfte streitet, ne? Die eine Hälfte sagt, ja, man kann damit arbeiten, die andere Hälfte sagt, man kann damit nicht arbeiten. Okay, aber die Polyvagaltheorie, sagt dir die was?
Warum nicht? Musst du bitte
Okay,
einmal erklären.
soll ich die einmal erklären oder ist das zu theoretisch?
Nee, mach mal. Ist super.
Okay, also wir können uns das so vorstellen, dass wir ja das Nervensystem haben. Wir haben den Sympathikus und den Parasympathikus. Wir brauchen beide, sind immer beide am Arbeiten. Der Parasympathikus sagt, ey, hier, verdau mal, regenerier mal, hol dir genug Schlaf, damit du schön in Ruhe eben deinem Körper alles geben kannst, was du brauchst. Also eine Verdauung und wirklich ein Schlafen ist nicht wirklich gut machbar, wenn der Parasympathikus, dieser Nerventeil, nicht so gut arbeitet. Dann gibt es den Sympathikus-Teil, der sagt so ein bisschen hier Anspannung, Leistung erbringen, wach sein, auch mal was abverlangen können von sich oder ne, was fordern können, Leistung erbringen. So, und du brauchst halt, du kannst dir das vorstellen, dass wir das immer so im abwechselnd brauchen oder immer beides parallel läuft. Das heißt, in dem Parasympathikus bin ich in diesem, ja, ich kann das alles machen, Teil. Der Sympathikus, der bringt mir noch so ein bisschen Energie rein. Und wenn ich jetzt aber zu viel im Sympathikus bin, also zu viel in Feuer, in angespannt, in Stress, in noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen und rennen und rennen und rennen und ich krieg so, ich hab nie die Zeit, mal runterzufahren, dann bleibt der Sympathikus an und irgendwann fängt er an zu kämpfen. Und wenn das immer weitergeht und immer weiter feuert und immer weiter feuert und ich nicht einfach mal in diese Regeneration komme, dann ist das irgendwann so ein Schalter, laut Polyvagaltheorie, dass es halt kippt von einem, ich versuche es noch überkämpfen, hin zu, ich kann nicht mehr kämpfen, scheiß was drauf. Und dann bin ich quasi ganz oben auf so einer, wenn man sich so eine Kurve vorstellt, bin ich ganz oben dann in dieser Depression, Selbstaufgabe, Burnout, eben was ich gesagt habe, Dissoziation. Und dann bin ich da ganz oben und dann kann der Körper nicht mehr. Der schaltet wie so ab. Und lässt alles über sich ergehen, was drumherum noch passiert. Also die Pferde, die früher viel gekämpft haben und irgendwann sind die voll brav. Nee, viele funktionieren dann nur noch. Die machen das, was sie irgendwie noch machen können, körperlich, aber sind mental wie abgekapselt.
Okay, ich glaube, dass mir nur dieser Begriff tatsächlich nicht so.
Ja.
Ist aber super trotzdem, dass wir es nochmal angesprochen haben, weil
Genau.
es ist ja dann auch, wie erkenne ich das denn jetzt ganz praktisch am Pferd, wenn ich jetzt sage, okay, irgendwie kommt es mir bekannt vor, mein Pferd hat irgendwie viel gekämpft und jetzt ist es irgendwie ganz brav.
Das ist das
Wie.
Interessante, wenn es viel gekämpft hat und dann so abschaltet, dann ist es eher zäh, dann ist das eher egal, was um es rum passiert, irgendwie ist es, das Tor wackelt, der Traktor böllert irgendwo gegen, die Pferde knallen gegen die Boxen, wenn der Futterwagen kommt und es reagiert nicht mehr. Wo es vorher reagiert hat, dann ist das komisch. Dann ist er nicht, in der Regel nicht totenbrav und jetzt total irgendwie das zutraulichste und entspannteste Pferd der Welt. Also wenn ich das denn kenne, und das ist nämlich die große Krux, wenn ich weiß, dass der vorher immer so on fire war, dann merke ich das recht schnell. Die große Krux ist, wenn du ein Pferd kaufst, was eben in diesem Modus ist, in diesem abgeschalteten Modus, der schon immer so brav war. Das ist das Schwierigere. Da darf ich dann gucken, okay, was ist denn eigentlich der Normalzustand eines Pferdes? So, ein Pferd ist von Natur aus bewegungsfreudig, aufgeweckt, neugierig, möchte was erkunden, möchte mit Kumpels unterwegs sein, ist hier mal ein bisschen am Futter suchen, ist hier mal am Entspannen und Schlafen und runterfahren, regenerieren. Also wie sieht denn wirklich mal so ein Leben, ein normales Leben eines Pferdes aus? Ein gesunder Tagesablauf. Und dann darf ich vergleichen, wie ist in meinem Pferd? Der ist immer nur brav und der frisst so, der macht nie Anstände, der ist aber auch nicht neugierig und der bewegt sich nicht so gerne. Da würden bei mir schon die Alarmglocken anfangen zu läuten. Und dann ist es nämlich auch ganz spannend, wenn ich dann mal einen Therapeuten hole, der einem Pferd ein bisschen anderes Mitspracherecht zum Beispiel zugesteht, weil das hatte ich schon. Ich habe dann quasi über bestimmte osteopathische Handgriffe quasi sowas geweckt im Pferd. Oder auch, wenn ich mit so einem Pferd in eine komplett andere Haltungsform umziehe. Das sind auch oft einfach so Boxenpferde. 4 Stunden draußen, Rest der Zeit Box, dann noch ein bisschen Führanlage geritten werden, vielleicht auch mal ausreiten. Und die sind halt immer so. Die sind wie so mit angezogener Handbremse. Und jetzt stelle ich die in einen anderen Stall. Vielleicht in Offenstall mit anderen Pferden, weil verträglich ist er ja in den 4 Stunden, die er draußen steht in der Herde. Der ist verträglich, der kommt jetzt in Offenstall. Und plötzlich kippen die für den Menschen vermeintlich. Und werden total aufgeregt, vermöbeln andere Pferde, fangen an zu beißen, gehen man nicht mehr so einfach mit, lassen sich nicht mehr so einfach einfangen. Und das ist dann der Punkt, wo manche Menschen denken, oh Scheiße, ich will mein braves Pferd zurück, vielleicht ziehe ich doch wieder in einen anderen Stall. Und wo ich dann sage, nee, nee, da musst du durch, weil da sind wir wieder bei der Polyvagaltheorie. Wenn du aus der Depression kommst, dann bist du nicht sofort happy. Sondern da kriegst du, kannst dir vorstellen, wenn du musst diese Kurve der Polyvagaltheorie wieder runtergehen, du musst erstmal durch den Sympathikus durch den Kampfmodus, durch den ich probiere mal aus, wie ich mein Leben weiter sichern kann. Ne? Wie kann ich weiter irgendwie schauen, weil die kommen aus dieser Angespanntheit, aus dieser Verschlossenheit halt raus, weil da sind andere Reize und das kitzelt die ja dann schon so mit der Zeit. Ne? Aber es kann dann echt einen Moment dauern, bis die wirklich mal in diesen parasympathischen Modus reinkommen und wirklich auch mal runterfahren, schlafen, entspannen, gut verdauen, vielleicht dann auch wieder zunehmen körperlich. Ja, also das ist eher die Krux. Ne? Also wenn du wirklich die Möglichkeit hast zu sagen, ey, der war immer nur am Kämpfen und jetzt ist der so komplett abgeschaltet, geht dir ja Alarmglocken an. Aber wenn du das Gefühl hast, so, ey, der kippt und wird jetzt erstmal negativ, dann nimm das dankbar an, beobachte das Ganze und begleite dein Pferd da durch.
Ich finde es ganz spannend, weil du eben gesagt hast, ja, so ein normales Pferdeleben, dann machen die dies und das und jenes. Ich glaube, das ist ja schon was, was vielleicht vielen, also ich glaube, viele, die hier zuhören, denen ist das schon bewusster auf jeden Fall, als es vielleicht so in der großen Pferdewelt ist. Aber vielleicht können wir da nochmal den Fokus hinlegen, weil, also wir begutachten ja gerne und wir möchten ja auch wissen, wie ist es denn eigentlich gut? Also du hast ja die Sachen schon so ein bisschen angesprochen, aber magst du da nochmal drauf eingehen? Was sind denn so normale Verhaltensweisen? Wie lebt denn ein Pferd normal, glücklich, gesund, wenn wir es eben ja, entweder selber gar nicht einschränken oder wenn wir versuchen, das vielleicht auch bei unserem Pferd umzusetzen. Das
Ja, das musst du doch eigentlich sagen. Erzähl mal, du hast die ganzen Wildpferde schon beobachtet. Da bist du näher dran als ich. Also über wirklich naturnahes Verhalten kannst du mehr sagen als ich.
Du hast vielleicht da mehr Hintergrundwissen. Also wir machen ja schon viel. Also ich habe ja auch Pferdewissenschaften studiert tatsächlich, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob wir das Thema auch so hatten. Da ging es irgendwie um andere Sachen gefühlt. Und wir haben genau ja einige Wildpferde beobachtet, aber natürlich auch nicht so lange am Stück oder konnten da jetzt auch ja nicht mitziehen den ganzen Tag. Trotzdem konnten wir da natürlich Sachen mitnehmen und vielleicht kann ich ja einfach ein bisschen aus dem Leben unserer Pferde berichten, weil die ja schon recht unberührt sind, sage ich mal. Oder auch Dinge, die wir eben sehen, die sie viel umsetzen oder eben auch nicht. Und da ist genau das, was so eigentlich, also das ist ganz spannend. Also mit dem Umzug war das ja im Prinzip so ein bisschen, also wir sind ja vor ein paar Monaten umgezogen, alle, die es nicht wissen. Und da denk mal so, also wir haben eine halbwilde Ponyherde, die jetzt seit, die haben 5 Jahre bei uns gelebt. Die sind nicht alle gehändelt. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen um, wir müssen die verladen, ziehen auf ein neues Grundstück und die müssen irgendwie zurechtkommen. Und das war für mich nochmal so ganz, ganz spannend, dass diese Pferde, ich glaube fast Problem, also zumindest die meisten von denen, die am wenigsten gehandelt waren, die haben es am besten gemacht tatsächlich, dass sie wirklich relativ problemlos eben in diesen LKW gegangen sind. Die sind hier auf dem neuen Grundstück raus aus dem LKW und waren direkt irgendwie locker drauf. Also klar waren die ein bisschen angespannt und es war auch natürlich eine stressige Situation. Aber die sind dann eben als Gruppe, haben das Grundstück erkundet, haben irgendwie alles Mögliche ausprobiert, in der Erde gebuddelt, irgendwelche Wurzeln rausgezogen und Dinge getan, unsere Hecke aufgefressen, die sie eigentlich gar nicht aufessen sollen. Also sie haben einfach erkundet, die haben sich bewegt, ne, die konnten im Prinzip ja auch irgendwie den Stress von, also es war mit Sicherheit auch mega anstrengend, wenn du irgendwie dann auch ein paar Stunden auf dem LKW fährst, das bist ja nicht gewohnt, auch überhaupt so eingesperrt zu sein, das kennen die ja eigentlich quasi nicht. Und da habe ich nochmal gedacht, die haben ja oder wir versuchen, denen das Leben so zu gestalten, dass die wirklich gesund und glücklich da sein können. Und dadurch sind die so resilient, dass die mit diesen Stresssituationen richtig gut umgehen können. Es war gar kein Problem. Und es hatte auch keiner. Und wir haben hier recht anspruchsvolles Gelände, also mit Berg hoch, Berg runter. Und die sind da rumgegast, zum Teil auch dann, also nicht ganz am Anfang, dann war es eigentlich okay, aber zwischendurch kriegen die dann so ihre Rennflashs, wo du auch denkst, so hoffentlich sehen sie, dass da ein Graben ist und da ist irgendwie eine Steilkurve und keine Ahnung. Und da ist der Boden total tief und es war auch keiner, der da mal ein dickes Bein hatte oder irgendwas. Das einfach, ich bin völlig von der Frage abgekommen, aber grundsätzlich, es hat mich einfach so beeindruckt, wie gut die mit dieser Situation umgegangen sind, wo man ja eigentlich denken würde, ein Wildpferd, ne, das ist ja noch, also wie soll das irgendwie können? Und die können wir jetzt nun sehr viel länger auch beobachten, als wir jetzt die Wildpferde draußen beobachten konnten. Und da sehen wir eben auch, dass sie, die sind total bewegungsfreudig und aber nicht jetzt, dass sie den ganzen Tag rumrennen. Die haben mal so Rennflashs, aber im Normalfall gehen sie eben langsam irgendwo rum. Wie gesagt, die buddeln irgendwo nach Wurzeln, die strecken sich irgendwo nach Zweigen oder Büschen, wo sie irgendwie versuchen dran zu kommen, also sind auf der Suche nach Futter und bewegen sich dabei sehr abwechslungsreich. Die sind sehr eng als Gruppe. Es ist ja auch eine Familie, also sind 2 Hauspferde mit dabei. Die anderen 6 sind ja wirklich Familie. Wie auch immer, ganz genau wissen wir leider nicht. Aber die sind ja zumindest zusammen irgendwie wild geboren, manche von denen, ja, alle wild geboren, aber irgendwie haben sie halt mehr oder weniger wild gelebt vorher. Und diese Enge, dieser Sozialkontakt, der so, so eng sein kann, also auch wenn die irgendwo liegen oder stehen, also du hast dann diese 8 Pferde, die so eigentlich nur ein Knubbel irgendwie noch sind, auf der anderen Seite aber auch, die haben auch Auseinandersetzungen und die sehen krass aus. Also das ist jetzt nicht irgendwie, also manchmal auch, ne, giften sie auch mal irgendwie einfach nur ein bisschen an oder so, aber die sind so klar in ihrer Sprache und auch mal sehr, sehr deutlich mit irgendwelchen Grenzen. Und danach sind die aber wieder ganz eng. Also das ist so spannend zu beobachten. Also auch dieses Sozialverhalten, was eben normal ist. Und man sagt, okay, da, die verletzen sich jetzt dabei nicht. Aber es ist auch nicht so ein Dauerstress zwischen denen, sondern es ist halt, es geht mal hoch und dann geht es eben auch wieder runter. Das ist auch eben super spannend. Was sage ich jetzt? Also das ist eben auch was oder auch, dann sind sie so ganz eng und die gehen eigentlich auch immer zusammen die Wege. Also es ist selten, dass mal einer irgendwo alleine ist. Also wenn mal unser Shitty, die hat schon mal ihre eigenen Ideen, aber ansonsten gehen die als Gruppe irgendwo hin und wenn sie aber irgendwo sind und wissen, da halten wir uns auf, dann verstreuen sie sich eben auch wieder, ne? Und dann hat jeder so sein eigenes Hobby. Der eine frisst eben lieber irgendwo die Büsche und der nächste steht halt auf dem Berg und findet halt die Aussicht schön oder so. Dass man denen das ermöglichen kann und dann eben auch wahrnimmt, dass so eigentlich ein normales Pferdeleben irgendwie sein sollte. Ne? Also die können Dinge entscheiden, die können Dinge ausprobieren, die können total hochfahren und im nächsten Moment einfach wieder runterfahren. Das ist so krass und ich habe gar keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwelche Fragen beantwortet habe, aber
Alle.
alle beantwortet. Also es macht einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß, das zu beobachten. Und wir lernen da halt auch so unheimlich viel. Ne? Und es ist natürlich aber auch eine besondere Situation, weil außer jetzt das Shetty, also Lea, die muss jetzt wieder ein bisschen Fahrrad fahren, weil sie einfach mit dem Futter hier auf dem Gelände nicht so gut zurechtkommt wie die anderen. Aber ansonsten wird da auch keiner rausgenommen. Das heißt, sie sind 24 Stunden zusammen und das ist was ganz anderes, als wenn sie ab und an mal zusammengeschmissen werden oder auch ständig mal jemand rausgenommen wird. Und das glaube ich, dass das für viele Herden, die in Pensionsstellen sind oder auch kleinen Selbstversorgerstellen, dass das viel schwieriger ist für die Herde, da irgendwie wirklich so eine Herdendynamik zu entwickeln, wenn halt dieser Tagesablauf durch uns Menschen immer wieder mal auch gestört wird, weil die haben ja ihre Routinen. Also sie finden es auch cool, wenn was Neues, aber die haben eben auch ihre Routinen. So, und jetzt bin ich mit meinem Monolog, du bist schon so, ja.
Ja, genau. Ja, weil was du gerade sagst, das ist genau das, die Herdendynamik. Die ist, glaube ich, in ganz vielen Stellen nicht gestört wegen sowas, sondern, also dass mal ein Pferd rausgenommen wird oder sowas, sondern weil sie gar keine Herden sind. Und das ist nämlich, glaube ich, ein Riesenproblem, eine Riesenkrux. Genau, die Frage war, wie sind denn eigentlich normale Verhaltensweisen von Pferden? Und erzähl du doch mal eher, was denn normal ist. Und das hast du ja genau jetzt beschrieben. Und das allererste ist, die meisten oder sehr, sehr viele Pferde werden eben nicht in einer Herde gehalten, sondern es ist halt eine wild zusammengewürfelte Gruppe an Pferden, die irgendwie klarkommen müssen. Wie groß sind Herden in der freien Natur? Wie viele Pferde schließen sich da wem an? Wann wird auch mal die Herde gewechselt, weil eben Junghengst sich jetzt eine andere Herde sucht oder so, ne? Also meistens ist ja schon was Stabiles, sind ja eher die Junghengste, die dann abwandern, sich eine eigene Herde holen, sich irgendwo mal eine Stute klauen, aber ansonsten klauen, also wie auch immer sich die Herden dann genau zusammenschließen, das können andere besser erklären als ich, ne? Aber das ist halt schon das allererste Problem. Ich glaube, die können sich schon dran gewöhnen, wenn insgesamt nicht so eine hohe Fluktuation ist. So, also je stabiler eine sich gut verstehende Gruppe an Pferden zusammenfindet, umso besser ist das. Ich glaube, dann kommen die schon auch klar damit, irgendwie, dass einer mal weggeht und dann wiederkommt. Das können die schon lernen. Ja, das ist auch ein so ein Verhalten, genau das, was du sagtest. Was sieht man dann noch? Na ja, klebende Pferde. Dass einer super Stress hat, von der Herde wegzugehen. Aber wenn der Mensch Sicherheit geben kann, ist das schon häufig gut lernbar. Oder man nimmt erstmal noch ein zweites Pferd dazu und baut halt einfach positive Sachen auf. Das ist ja in Ordnung. Also ich finde, jeder, der ein Pferd hat, darf ja auch mit seinem Pferd was machen. Bei euch ist das nochmal eine andere Situation, das stimmt. Aber gucken wir mal weiter. Also die Herdendynamik, finde ich, ist da wirklich der Punkt mit, was ist überhaupt eine Herde? Was du eben noch hattest, fand ich ganz schön. Da will ich nochmal einen Punkt drauflegen, was du beschrieben hast, wie die sich dann zusammen irgendwo von einem Fleck zum nächsten bewegen. Und der eine macht das und der andere macht das. Und das ist, oder auch als ihr angekommen seid, das ist auch was, woran man erkennt, dass ihr man ein normales Pferd, ein gesundes, waches Pferd hat. Die haben die Möglichkeit eines Problemlösungsverhalten. Die zeigen das. Die zeigen, dass sie Probleme lösen können. Ich meine, Paradebeispiel, eine wilde Herde kommt auf ein fremdes Gelände. Jetzt komm erst mal klar, du hast viel mehr Hügel, du hast andere Bodenbeschaffenheiten, dann hast du tiefen Matsch. Was sie, hatten sie es bei euch im alten Stall auch mal?
Nee, also hier ist der Boden ganz anders und es war eben, es war noch nicht, also ganz am Anfang war es gar nicht so matschig, aber wir haben, also die Hügel waren hier sehr steil und die haben wir zum Teil ein bisschen flacher machen lassen vom Bagger und dann hat's so wirklich sehr tiefen Boden einfach. Also es war einfach Lehmboden, wo die so ungefähr fast bis zum Karpalgelenk, also das ist ja immer, wenn dann so ein Pferd da durchläuft, so, oh, ist doch tiefer, als ich gedacht hatte.
Genau.
Und bei jedem denken wir so, ach du Kacke, da
Ja.
können die gar nicht unverletzt rauskommen sozusagen.
Ja.
Also wirklich
Und
tief
dann ist ja aber
eingeschlagen.
die Frage, sind die da weiterhin durchgelaufen, nachdem jeder mal stecken geblieben ist, oder sind sie andere Wege gegangen?
Die sind doch einfach durchgelaufen ohne irgendwas, wo ich so gar nicht durchlaufen kann. Wo ich denke, wie machen die das?
Okay, aber das ist ja auch in Ordnung. Also dann ist es für die ja schon mal kein Problem. Aber es gibt ja andere Pferde, die merken dann, oh, das war anstrengend, ich gehe mal lieber drumrum. Und das ist ja eine Problemlösung. Die sind ja dann in der Lage, damit selber umzugehen. Deswegen ist es auch immer so nett, wenn Leute sagen, irgendwie beim Ausritt, das Pferd muss jetzt genau da und da laufen. Nee, lass es doch mal selber, das findet seinen Weg schon. Das kann das in der Regel schon, seine Füße sortieren und gucken, wo es sicher hintritt, ohne dass es gefressen wird, abrutscht und dann stirbt. So, das ist ja das, was das Pferd möchte. Es will ja einfach nur sein Überleben sichern. Und das ist halt richtig, richtig cool, dass du das eben gesagt hast. Also das sind so, daran erkenne ich das. So ist ein normales Pferdeleben. Genau das, was du sagst. Die stellen sich in Pulk zusammen in einer Gruppe von Pferden, die sich verstehen. Manchmal, wenn es mal große Herden hat, dann gibt es auch manchmal mehrere Pulke von Gruppen. Dann hat man wie so kleine Einzelherden. Hatte ich auch schon mit meinem im Aktivstall. Ja, der stand immer mit den gleichen und dann gab es da hinten nochmal eine andere Gruppe, die kamen aber zusammen auf die Weide und haben sich verstanden, aber es war halt sowieso zwei, drei Einzelherden, kann man schon sagen. Und das haben wir. Wir haben den Pulk, wir haben das gemeinsam Ruhen, wir haben also auch Ruhephasen. Das ist halt ganz cool, ja, Herdendynamik. Es ist schon ganz nett, wenn die Pferde in ihren Ruhephasen auch ruhen dürfen und man sie da nicht rausreißt, weil jetzt zwei unbedingt irgendwie Pferde holen müssen und so. Wenn man so grob die Zeiten weiß, ist das schon förderlich. Dann haben wir dieses gemeinsam erkunden, gemeinsam fressen. Pferde fressen gerne gemeinsam zusammen und nicht einfach jeder einzeln getrennt, auch zu einer anderen Zeit, sondern die finden es gut. Das sehe ich bei mir auch. Wir haben eine wirklich kleine Truppe, drei Pferde und die stehen da und chillen. Und ich komme zum Mittagsfutter und dann kommt der zweite und während meiner halt drin seine Heukorbsuppe kriegt, steht der zweite davor und frisst Heu. Haben die vorher nicht. Vorher wurde nicht gefressen. Und jetzt, weil da das Mittagszeit ist, frisst der andere mit Heu und mümmelt halt mit. Also das machen die halt gerne gemeinsam, zur gleichen Zeit, irgendwo in der Nähe. Was haben wir noch? Erkunden hatten wir überhaupt Neugier. Auf dem Hügel stehen und gucken. Mega. So lass das Pferd auf dem Hügel stehen und gucken. Hier darf man dann auch noch mal schauen, wenn wir sind Haltung und Stress so ein bisschen verbinden. Manche Pferde stresst Weite. Manche finden das super, manche sind davon gestresst. Die kommen da nicht runter, wenn sie keinen Rückzugsort haben. Das heißt, da darf ich auch gucken. Ich kann das die geilste Pferdehaltung haben, wenn der Rückzugsort fehlt, habe ich ein gestresstes Pferd, was nicht zur Ruhe kommt.
Oder dann vielleicht auch wieder in Kombination mit den anderen Pferden, je nachdem, wer dann da gerade vielleicht aufpasst, ne? Also wir merken es ja auch, also es hat sich ja trotzdem auch die Gruppe zwischendurch verändert und das, die haben schon irgendwie ihre Aufgaben, wer da was macht. Und das verändert sich natürlich, wenn irgendein Pferd gerade nicht da ist. Und dann kann das auch mal mehr Stress für die Herde sein oder eben auch nicht. Oder wir haben auch. Also wir haben auch Untergruppen nochmal. Also es sind auch nochmal Pärchen oder so, die eher zusammen sind. Und es gibt auch Pferde, die zum Beispiel nie sagen würden, so, wir gehen jetzt los. Oder es gibt Pferde, die sagen, wir gehen jetzt los, aber ich gehe nicht vor und du gehst bitte vor. Und das ist total spannend, eben auch zu beobachten. Deshalb, also, ne, wenn die nicht mit Weite zurechtkommen, vielleicht in einer anderen Konstellation, wenn noch jemand dabei wäre, der dann sagt, das ist gar kein Problem oder ich passe hier nochmal nach außen auf, wäre das auch wieder ganz anders. Ist auch spannend, ne? Ja.
Total. Ein Punkt, auf den ich gleich noch gehen will, ist, was du noch gesagt hast, weil das ist halt genau das, was dieses Sicherheitsthema für mich ist. Warum ist die Haltung so wichtig? Eure Pferde sind gewohnt, mit unterschiedlichen Böden, unterschiedlichen Reizen, mit Wald, mit Wiese, mit, da sind mal nachts Rehe oder Wildschweine, da sind Hasen, da kommt ihr, da gibt es da mal einen Trecker, dann, also es gibt den Mensch, es gibt den Kontakt. Die sind diese unterschiedlichen Reize gewohnt. Und ich glaube, deswegen kamen die so gut klar mit der neuen Umgebung. Weil die sind gewohnt, ah ja, was da kommt, wir laufen mal drüber. Wir sind ein Trupp, das gibt Sicherheit. Ne? Anzahl an Pferden gibt halt auch eine gewisse Sicherheit im System, weil der Schwächste stirbt halt als erstes. Ich sag, der wird als erstes gefressen, der ist der langsamste. Das heißt, ich als ich in der, also je größer da die Gruppe ist, umso wahrscheinlicher ist es halt zu überleben, wenn jetzt mal ein Raubtier kommt, wenn wir jetzt mal in der Herde gucken. Ne? Die kommen auf das neue Gelände und sind eben so ganz viele unterschiedliche Reize gewohnt. Und deswegen waren die wahrscheinlich von dem, wie du es erzählst, damit nicht groß, ja, bestimmt aufgeregt, aber erstmal nicht überfordert. Weil normales Verhalten, wir im Sozialverbund erkunden das Gelände, was uns zur Verfügung steht. Weil das war ja, als sie zu euch kamen, auch schon mal so. Und das haben die halt gelernt. Und die sind neugierig. Und die laufen. Und die gehen die Zäune lang. Und die checken die Lage, weil sie es halt kennen und können. Und weil sie da die Sicherheit haben, dass sie irgendwie überleben können. Und das, deswegen ist die Haltung da so wichtig. Wir brauchen diese unterschiedlichen Reize. Und warum brauchen wir die? Hast du eine Idee? Die körperlichen und sensorischen Reize?
Einfach, damit man lernt, damit umzugehen oder auch deinen Körper wahrzunehmen oder auch sich selbst zu regulieren oder was
Das
auch
ist
immer.
genau das, das Gehirn. Wir steuern damit das Gehirn. Je mehr unterschiedliche Reize, und da geht es jetzt nicht darum, in einer Halle irgendwie mit Raschelsäcken Gelassenheitsparcours aufzubauen, das Pferd einfach völlig zu überfordern. Das meine ich nicht mit unterschiedlichen Reizen, sondern es geht einfach darum, dass das Pferd über die Zeit immer in dem Maß, in dem es etwas verarbeiten und aufnehmen kann, eben zur Verfügung bekommt. Also jetzt ist es mal der unterschiedliche Boden, jetzt sind es mal Gerüche, jetzt sind es mal Geräusche, jetzt sind es mal Berührungen. Und das immer so ein stetiges, abwechslungsreiches, der Reizimpuls sozusagen, und der ist bei euch halt sowieso gegeben, durch die Natur, durch den Umgang. Dann kommt ihr mit der Schubkarre, dann gibt es Essen, dann laufen die woanders hin. Nein, das ist so, so. Und das gibt dem Gehirn Sicherheit. Und deswegen ist die Haltung so wichtig, was ich am Anfang schon hatte. Ist der Boden langweilig gerade? Fehlt einfach der Input für die Hufe? Da fehlt der Input für die Tiefenmuskulatur? Da fehlt der Input für das Gehirn? Ey, wo ist eigentlich mein Körper? Das wird bei euren Pferden nicht so sein, aber du hast ja mit genug Pferden zu tun. Kennst du das, dieses, ich habe das Gefühl, das Pferd weiß gar nicht, dass es Hinterbeine hat?
Ja,
Kennst du, ne?
definitiv.
Und wahrscheinlich auch bei der Hufbearbeitung, aber auch so in der Bewegung, ne?
Ja, genau.
Genau das. Und das ist ja das, was halt auch dadurch entsteht. Also, wenn das Pferd erstmal versteht, ach so, ich habe vier Hufe und ich kann sie auch nutzen. Ich weiß, sie einzusetzen. Ich weiß, wo ich hintrete. Dann kriegen die eine unheimliche Sicherheit ins Gehirn. Das ist bei uns genauso. Wenn der Mensch beispielsweise betrunken ist und taumelt, dann ist der nicht mehr sicher im Kopf. Warum werden die dann aggro? Warum werden manche Besoffenen so aggro? Weil der Kopf überhaupt nicht mehr weiß, wo genau welches Körperteil ist. Da wird eine Unsicherheit, kommt da. Nach dem Thermalbad, wenn du zu lange im Thermalbad warst und alles ist so super weich und du fühlst dich wie auf Wolken, ist der Kopf nicht unbedingt sicher. Wenn du gerade frisch von der Massage kommst, kann das auch mal ein bisschen irritierend sein. So, okay, warte, schnell reagieren kann ich jetzt aber nicht. Für uns Menschen ist es egal, für ein Fluchttier aber nicht. Das Fluchttier muss sofort schnell reagieren können. Und das kriegen wir auch nicht aus denen raus, auch wenn wir ein Hauspferd draus machen und den anderen Stempel umhängen. So, ein anderes Schild umhängen. Du bist jetzt kein wildes Fluchttier mehr. Das ist denen Wumpe, das ist deren Instinkt. Das ist halt das Coole.
Ich glaube auch, dass das ein Problem irgendwo ist, dass dieser Stress, also viele kennen Stress ja nur als negativ, aber dieses, was wir den Pferden antun in der Haltung, das ist auch Stress irgendwo.
Aber
Aber
euch Stress, der ist ja handelbar, der nennt sich
genau,
euch
und auch
Stress.
genau, der halt dazu führt, dass sie eben Lösungen zum Beispiel finden. Ne? Das ist halt so spannend, dass ich denke, ja, wir dürfen die Pferde auch, also die müssen auch nicht immer ganz ohne Stress leben. Also es ist ja so ein bisschen
Nee,
dieses,
nee, nee.
ne,
Klar,
so
fordern,
vielleicht das
ansprechen,
Ältere.
fordern. Ja.
Genau, ne, man muss sie auch fordern, damit sie das eben entwickeln können. Und die entwickeln einfach so eine positive Grundeinstellung, habe ich das Gefühl. So, ich kann das schaffen, wir finden da irgendwie einen Weg. Und es überfordert mich für den Moment vielleicht mal, aber dann gibt es auch wieder eben eine Lösung. Und das finde ich halt mega spannend. Jetzt ist es aber ja so, Also ich würde schon sagen, es ist ein ganz bisschen anders vielleicht als bei den meisten anderen jetzt bei uns. Wie kann ich das denn jetzt, wenn ich, oder was hast du dafür Erfahrungen gemacht, wenn ich jetzt eben ein Pferd zu Hause habe? Entweder ich habe einen offenen Stall, wo ich vielleicht ein bisschen was gestalten kann, oder ich bin vielleicht irgendwo Einsteller. Welche Sachen empfiehlst du da, die man schon relativ einfach in die Haltung einbauen kann und wirklich einen großen Effekt haben, dass die Pferde da sich selber mehr wahrnehmen, ja irgendwie auch, ne, mehr Selbstbewusstsein bekommen.
Ja, da bin ich dann schon fast mehr beim Training. Erstmal. Also es gibt einfach ganz schöne Übungen, die ich Mensch auch mit den Pferden machen kann, wenn ich denn auch weiß, wie ich sie mache. Genau, da habe ich gleich noch ein Häkchen. Also ich kann dem Pferd ja bewusste Impulse geben. Ich liebe zum Beispiel die IKEA-Matte. Diese Plufsig-Matte, die man einfach ausklappt. Erstmal ganz ausklappen, bitte nicht direkt irgendwie 5 Stufen übereinander machen oder so, weil dann ist es zu weich. Sondern einfach die ganz plan aus und nur 2 Hufe drauf. Und dann mal gucken, was passiert. Manchmal reichen 3 Sekunden und die Pferde sind schon so, okay, ich kann das nicht, geh wieder runter. Weil das ist ein erster sensorischer Impuls über die Hufe. Das heißt, die Hufgelenke kriegen da als erstes erstmal den Input, aber das zieht sich komplett durch den Körper. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir die mit der tiefen Sensibilität arbeiten, und die brauchen wir, dann sprechen wir immer den ganzen Körper eigentlich an. Ich hab da so ein Bild. Sag mir bitte, wenn ich irgendwo zu weit aushole, okay? Stopp mich dann einfach. Ich arbeite so gerne mit einem Bild. Ich stelle mir immer vor, wir haben einen Kern und eine Hülle. Total vereinfacht. Der Körper besteht aus einem Kern und einer Hülle. Welchen Zustand soll welches Teil haben, damit ein Wesen gut leben kann? Wenn ich einen weichen Kern habe und eine weiche Hülle, kann ich mich vielleicht nicht so bewegen? Ist alles vielleicht ein bisschen sehr wabbelig? Da denke ich an so einen Wackelpudding. Oder ich habe so einen, kennst du diese Pilatesbälle, die man so aufpumpen kann? Und dann sind die so weich oder ein bisschen härter, je nachdem, wie man die aufpumpt? Vielleicht kennen die manche Zuhörer, keine Ahnung. Also, das ist dann so ein Wabbelball und das ist ganz geil, den legst du dir mal unters Genick. Also, hier so unter den Hals legst du dich da drauf und kannst da so rumwabbern und denkst so, oh, das ist eigentlich ganz schön. Kannst dich schön dran ausrichten oder legst mal irgendwie deine Lendengegend drauf und kannst da so hin und her wackeln und das wabert so. Aber diesen Ball, den kannst du nicht rollen, weil der ist wabbelig. Das ist einfach so ein, ne, wie so ein, oder auch diese großen Gymnastikbälle, wo halt nur ein Drittel Luft drin ist. Den kannst du nicht rollen, den kannst du auch nicht dopsen, der bewegt sich nicht. Das ist einfach nur. Ist einfach weich, weich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, kernhart, hüllehart, dann denke ich an so einen Golfball. Den kannst du zwar mal aufdopsen, aber der dopst nicht weiter. Der rollt dann aus. Ende. Das heißt, wenn der Kern, und der Kern ist für mich alles, was Skelett und skelettnah ist, und die Hülle ist die äußere Muskulatur. Wenn das beides fest ist, ist auch nicht so eine gute Bewegung drin. Dann geht es weiter. Ich habe einen weichen Kern und eine feste Hülle. Da denke ich an eine Kokosnuss. Erstens dopst die auch nicht, aber wenn du die rollst, dadurch, dass alles innen so weich ist, dann wabert die so links und rechts. Die rollt zwar noch ein bisschen, aber sehr unsicher und du weißt nie so richtig, wo sie landet. Oder auch wenn du was hast, was irgendwie ein Ball mit Wasser gefüllt oder so. Bisschen Wasser und bisschen Luft gefüllt. So stelle ich mir das vor. Ich weiß, sehr vereinfacht, aber es hilft total. Und jetzt ist ja mein Lieblingszustand. Jetzt kommt mein Lieblingszustand. Jetzt habe ich das ja alles von so negativ beschrieben, ne? Jetzt wollen wir ja eine schwungvolle, energetische und irgendwie dynamische Bewegung in dem Körper haben. Das heißt, bei mir ist es dann ein fester Kern und eine weiche Hülle. Und das ist ein Flummi. Stellen wir uns alle mal ein Flummi vor und denken so, oh ja, das ist doch geil. Der Flummi, der dotzt irgendwo gegen und holt sich da die Energie vom Aufdotzen und dann bewegt er sich ewig weiter und das sieht relativ mühelos aus. Oder? Also ich finde das Bild immer ganz gut. Und genau das wünsche ich mir. Und dann ist ja genau das. Der Flummi nimmt mühelos die Energie auf und bewegt sich. Der hat eine Sicherheit, weil der hat einen stabilen Kern und die weiche Hülle, die bewegt ihn. Und jetzt will ich eben diese innere Stabilität aufbauen. Und das ist genau das mit dieser tiefen Muskulatur. Manche Pferde sind außen angespannt, also die äußere Muskulatur. Man sagt, der ist aber fest, der hat einen hohen Muskeltonus. Und dann wird da schön irgendwie an den Muskeln rummassiert und irgendwas weich gemacht. Aber die Hülle ist ja, aber der Kern ist ja weich. Die Tiefenmuskulatur fehlt. Das Wissen des Gehirns, wo sind eigentlich welche Gelenke und Knochen übereinander? Wo ist denn das rechte Hinterbein? Das ist irgendwie nicht so ganz, ne, so verbunden. Das kommt im Gehirn nicht so an. Da fehlt so ein bisschen irgendwie die Reizübertragung. Die geht irgendwo dann unterwegs verloren. Und genau, das heißt, die Frage ist ja, Womit fange ich an, wenn ich mir so einen Körper angucke? Naja, ich auch über meine Ausbildung, da läuft das auch so. Also alle meine Therapeutenkollegen machen das genauso. Meine Ausbilder natürlich auch. Für uns ist halt wirklich wichtig, erstmal, dass die Sicherheit des Gehirns. Wir Menschen, was machen wir? Egal, was wir machen, wir tragen keine Schoner, aber einen Helm. Das heißt, wir wissen schon irgendwie auch, dass wir das Gehirn schützen. Wenn wir fallen, lassen wir uns nicht auf den Kopf fallen. Wir stützen uns irgendwie ab, wir fangen uns irgendwie auf. Also intuitiv ist uns das klar. Aber wenn wir uns das Pferd angucken, ist es irgendwie nicht klar. Doch, beim Pferd ist genau das Gleiche. Das Gehirn braucht Sicherheit. Es will oben sein und es will wissen, wo es sich bewegt im Raum und im Idealfall eben, wo der restliche Körper ist. Also arbeite ich erstmal an dieser tiefen Muskulatur, an dieser tiefen Sensibilität, an dieser inneren Stabilität. Und also nicht verwechseln, eine angespannte äußere Muskulatur heißt nicht, dass man ein stabiles Pferd hat. Man kann ein instabiles, ein innerlich instabiles Pferd haben und die äußere Muskulatur hält nur fest, um das Innen Instabile zu retten. So, und jetzt arbeite ich eben mit unterschiedlichen Reizen, zum Beispiel der Matte, mit kleinen Schritten. Große Schritte, die funktionieren super, da ist alles beweglich und kommt schon irgendwie mit. Das ist dann dieses, die Hinterhand kommt irgendwie mit, was man ja so kennt. Aber jetzt arbeite ich auch mit kleinen, ganz gezielt gesetzten Schritten zum Beispiel. Das ist super easy. Das kann man jeden Tag einbauen, wenn man das Pferd gerade irgendwo mal 10 Meter führt. Dann macht man 3 Meter davon mit kleinen Schritten. Und guckt mal, ey, ne, gerade Schritte, nicht außen ausweichen, hinten. Nicht hinten die Hinterhand ausscheren, die nehmen, bleib mal gerade. Und dann das Pferd so, warte mal, das ist aber anstrengend. Ja, weil das ist deine Tiefenmuskulatur. Die kann ich ansprechen. Und dann kriegt das hier in Sicherheit. Und schöner Nebeneffekt, ganz oft lässt dann auch diese feste Hülle von alleine nach und ich muss die gar nicht mehr weich massieren. Das ist halt ganz cool. Das heißt, wenn ich da die Möglichkeit habe, um aber mal auf deine Frage zurückzukommen. Ah ja, gucken, habe ich die Möglichkeit, einfach mal irgendwo ein paar Äste hinzulegen, ein bisschen, ihr liebt es ja, ich liebe es mittlerweile auch, Kies, jetzt wo ich verstanden habe, einfach mal ein bisschen unterschiedlich, Kies oder Hackschnitzel, auch schön, wenn man irgendwo Flächen hat, die Efeumatschen im Herbst, dann legt doch im Sommer mal Hackschnitzel drauf, dann irgendwann sind die wieder weg, das ist eingesunken, aber das ist ein anderer Impuls. Waldboden, Rindenmulch, dass die Pferde auch in ihren Auslaufflächen mal unterschiedliche propriozeptive Ansprache haben. Das ist an sich Propriozeption, das große Stichwort. Oder mit Stangen arbeiten, dass die Pferde da wirklich mal drüber laufen. Wenn ich spazieren gehe und ich habe einen Grünstreifen und ich habe Erde, dann laufe ich mal zickzack in so Schlangenlinien über den Grünstreifen. Das ist Gras, das ist ein anderes haptisches Signal für die Hufe und für die ganze Wahrnehmung, als Erde oder auf dem Asphalt genauso. Ich laufe mal zwei Hufe auf Gras, die anderen zwei Hufe außen auf Asphalt, auf der Straße. Na, auch das darf das Gehirn erstmal verarbeiten. Oh, links fühlt sich anders an als rechts. Auch geil, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mein Pferd auf ein Handtuch stellen. Diese Frottee-Fasern, also meiner kann auf allem stehen, der ist Profi, der macht Wippe, der macht jede Pads, der macht alles mit Auftrieb, ohne Auftrieb, mit Matte, mit weich, mit hart, alles. Handtuch ist der Endgegner. Ich weiß nicht, das scheint so in den Huf zu bitzeln, der kann da nicht drauf stehen bleiben.
Gibt es ja sogar gibt's ja Studien, also die haben einfach geguckt, wie ist die Durchblutung, wenn ein Pferd auf Beton steht oder auf einem Handtuch. Also es ist jetzt das, was mir da direkt reinkommt. Und die Durchblutung ist halt deutlich verändert. Und das Spannende ist, dass es, selbst wenn du nur einen Fuß da drauf stellst, dass es auch im anderen Fuß die Durchblutung beeinflusst. Also nicht so stark wie auf dem einen, aber es macht echt einen Riesenunterschied. Also jetzt nochmal so, wir sind ja sehr viel mit Füßen unterwegs. Also. Aber das macht halt so einen großen Unterschied, wenn Pferd, auf welchen Böden die Pferde stehen und im besten Fall natürlich aber auch laufen, weil natürlich auch dieser Wechsel von Druck und Entlastung super wichtig ist. Aber da, ja, genau, probiert das mal aus. Und ich finde das ja ganz gut, weil das Handtuch oder die Matte kann ich ja auch einfach machen, wenn ich jetzt auch in der Haltung kann ich gerade nichts verändern. Ne? Deshalb immer super wichtig, dass man ja weiß oder auch die Pferde darauf vorbereitet, wenn man vielleicht so ein Pferd hat, wo man sagt, das kann halt nicht über eine Stange laufen, ohne darüber zu stolpern oder weißt du gar nicht, wo sein Körper ist, dann stelle ich das natürlich jetzt nicht in die Wildnis irgendwo, wo alles irgendwie total anspruchsvoll ist und überall Stangen im Weg liegen oder Berge und Täler und nass und keine Ahnung was ist, sondern ich muss ja das Pferd auch entsprechend darauf vorbereiten, ne? Und das ist natürlich super, dass man das dann im Training kann. Also wenn du da
Überall. Das ist wirklich total unterschätzt. Also auch wenn ich irgendwo bin, in irgendeinem neuen Stall, gucke ich sofort, was sind da wo für Böden. Ah, da ist Schotter, da kann ich ausweichen, weil wenn das Pferd fühlig ist, dann laufe ich da halt nicht drüber. Ah, da ist so eine Senke, da sind Traktorspuren. Also ich nutze Traktorspuren. Vor der Reithalle ist eine Senke, weil der Trecker da immer durchfährt. Und dann ist es gerade, war nass und dann ist es getrocknet und du hast wirklich diese Eindrücke von den Reifen. Also dieses, wie sagt man denn, so ein V-Muster halt, ne? Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und da laufe ich mal in Mini, 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 Mini irgendwie Zeitlupe mit dem Pferd durch. Und es fährt so, warte mal, erstens Zeitlupe, heißt super langsam, es muss genau gezielt gucken, wo es die Hufe hintritt. Und dann ist es noch uneben und dann hast du eine Senke und dann geht es wieder hoch und da ist Gras. Mit sowas arbeite ich und sowas findest du an fast jedem Stall. Du hast irgendwo einen kleinen Hügel, eine Auffahrt hoch, dann lasse ich das Pferd mit der Vorhand oben stehen und mit der Hinterhand weiter unten. Und dann sage ich, okay, und jetzt, keine Ahnung, mal einen Schritt rückwärts. Und die Pferde so, okay, was passiert hier? Sowas nutze ich, so alles, alles. Eine Bordsteinkante. Ich laufe zickzack über Bordsteinkanten, wenn ich hier im Ort spazieren gehe, bis ich auf dem Acker bin. Also, ist geil, lässt sich super einbauen, ist super einfach und es bringt viel mehr, als man denkt. Man denkt so, ja, das ist doch Pipifax. Nee, wenn das Pferd das nicht gewohnt ist, ist das nicht Pipifax. Da reichen manchmal wirklich 3 Minischritte und die sagen so, warte mal, lass mich mal einen Moment stehen, ich kann gerade nicht weiter. Und dann bitte nicht an dem Pferd rumziehen und sagen, wir gehen jetzt aber weiter. Lass den mal eine Minute, der hat gerade ein neues Körpergefühl, lass den mal. Ich sage ja auch nicht nach der Massage, jetzt renn wieder los. Also kannst du machen, aber dann brauchst du nicht zur Massage gehen.
Ja, ich glaube auch, dass da viel, viel mehr Möglichkeiten noch gibt, als man vielleicht manchmal so wahrnimmt. Oder man ist ja auch vielleicht so in seinem Trott oder hat ein Ziel, wo man gerade hin will. Und ich glaube, da darf man sich vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und was ich halt immer schön finde, und das ist natürlich, finde ich, in der Haltung vielleicht nochmal einfacher, aber wenn man die Pferde eben auch mit entscheiden lässt, und auch dieses Entscheidungen selber treffen können, macht ja sehr viel Lösungskompetenz oder auch Sicherheit. Aber vielleicht kann man das trotzdem ja auch schon in den Alltag einbauen, dass man einfach seinem Pferd ein bisschen mehr Mitspracherecht mitgibt, ne?
Und da ist vielleicht auch noch so ein Punkt, man hat nicht verloren als Mensch, wenn das Pferd jetzt was entscheidet. Weil das ist leider immer noch in vielen Köpfen drin. Wenn der das jetzt macht, dann hast du verloren oder dann bist du schwach oder du hast Schwäche gezeigt, dein Pferd hat übernommen, das ist respektlos. Was gibt es denn da alles so für Ausdrücke? Ne? Also das habe ich früher auch mal gehört, aber es gibt es immer noch. Es wurde mir neulich wieder gesagt, ich habe gelernt, wenn das Pferd das jetzt nicht macht, dann habe ich verloren und ich habe Schwäche gezeigt. Nee, so ist das überhaupt nicht. Weil dein Pferd macht nichts gegen dich in der Regel, außer ihr seid wirklich in so einem festgefahrenen Kampfmodus, in so einem Sympathikusmodus, wo das Pferd einfach wirklich kämpft und alles und ja, einfach, ne? Das Pferd macht nur Dinge für sich und nichts gegen den Menschen. Und wenn das Pferd mit irgendwas gerade überfordert ist oder da ist eine Sache, die es anders lösen würde als du, lass es doch. Was nämlich dann passiert, ist überhaupt, du hast überhaupt nicht verloren, weil so denken Pferde nicht. Die denken nicht strategisch. Die denken vielleicht noch in Bildern, aber die denken nicht strategisch. Der zeige ich es heute mal, wenn ich nicht in den Hänger gehe. Nee, macht er nicht. Was passiert, wenn du einfach dann die Zügel lang lässt zum Beispiel und das Pferd darf mal 3 Schritte ausweichen, ist, dass du deinem Pferd auch noch Vertrauen gibst. Vielleicht auch mal nur mal so ein bisschen als Gedanke, ne?
Das ist ja witzigerweise auch mittlerweile viel mehr ein Thema bei uns. Also zum einen dem Pferd mehr vertrauen, also jetzt auch wieder Richtung Hufe, Hufbearbeitung und auch den Hufen mehr vertrauen, dass die so viele Dinge eigentlich gut lösen können, wenn wir eben nicht immer denken, wir müssen es entscheiden, ne? Und wir müssen da irgendwie jetzt gucken, dass der Huf die Form hat oder auch eben das Pferd dann die und die Form hat, sondern denen da ein bisschen mehr Freiraum lässt und eben drin vertraut, da rein vertraut. Naja, dass sie das schon können und dass sie viel mehr können, als wir denen wirklich oft zutrauen. Und das ist so wahnsinnig toll.
Und die wissen, wo die Füße hinsetzen. Guck mal, kennst du das? Ich bin es nie geritten, aber ich habe es schon öfter gesehen, dass man irgendwo, keine Ahnung, in Spanien im Urlaub, in den Bergen mit den Pferden ausreiten geht. Und dann hast du da so super steinige, schmale Hangwege. Ey, ja, dann natürlich, lass den Zügel lang, dass das Pferd sich ausgleichen darf, Kopf runter gucken darf, genau selber weiß, wo es die Füße hinsetzt und stör da oben bitte einfach nicht. Also, die können das. Lass dich einfach mitnehmen, freu dich, dass das Pferd dich mitnimmt. Weil wann passiert was? Wann stolpern die? Wenn der Mensch halt probiert zu kontrollieren, nee, setz deinen Huf da und da nicht hin. So, dann passiert das meiste.
Natürlich bin ich das nicht geritten, weil ich hätte da richtig Schiss, wenn da so Abhänge und so sind. Ich habe das bei meinem Pferd früher schon gemacht. Also das war einfach nur, ich erinnere mich an einen Reitweg. Also wir hatten ja keine tollen Reitwege, es war so ein ganz schmaler Pfad am Feld entlang. Und dann war eben, auf der einen Seite ging es halt so, keine Ahnung, 1,5 Meter vielleicht oder 1 Meter. Wahrscheinlich war es 50 Zentimeter. Also nicht weit, aber es ging ein bisschen runter. Da war halt so ein Wassergraben und also Abwasser, also ne. Und ich habe mich nicht getraut, mit offenen Augen da lang zu rennen, weil ich halt so Schiss hatte, weil es so runtergeht. Und da habe ich das auch immer schon gemacht, ohne irgendwie mir da Gedanken zu machen. Es war einfach nur, weil ich halt diese Höhenangst habe. Aber das, was ja sagt, also ne, die wissen schon, wo die ihre Hufe hinsetzen, wenn die Hufe aber auch entsprechend gut funktionieren. Ne? Da haben wir ja schon nochmal die Einschränkung. Und das ist, glaube ich, auch was, was viele Pferde verunsichert, wenn zum einen die Füße eben nicht so funktionieren, dass sie mitkriegen, wo sie wie laufen, oder die Füße eben eh schon immer unangenehm sind. Das ist natürlich total blöd für so ein Pferd, was eben darauf ausgelegt ist zu laufen und gegebenenfalls auch mal fluchtbereit zu sein. Und ich glaube, deshalb ist auch die Hufgesundheit ein ganz wichtiger Punkt für ein Pferd, was Sicherheit bekommen soll, dass man sich das eben auch anschaut, weil wenn die Füße eben gut funktionieren, dann wissen die, wo die hindrehen müssen. Und es kann auch mal sein, dass sie irgendwo drauf treten, oh, ist nicht so gut und nehmen den Fuß wieder weg. Also heißt ja nicht, dass sie einfach ohne mit der Wimper zu zucken überall drüber laufen. Aber wenn ich eben merke, dass mein Pferd irgendwie nach der Bearbeitung immer gar nicht mehr über den Schotter laufen möchte oder generell einfach immer einen Grünstreif sucht, weil es so gar nicht über irgendwelche ein bisschen anspruchsvollere Böden laufen möchte, dann macht es eben auch Sinn, da natürlich nochmal zu gucken, wie kann ich die Hufgesundheit insgesamt unterstützen. Und da könnte ja auch dann Kies oder so wieder helfen. Also es ist ja alles irgendwie, am Ende ist es ja nur dieses eine Konzept, ne, was dann eigentlich für sowohl für den Körper als auch für die Hufe, also die gehören ja mit zum Körper und die Psyche irgendwie unterstützen kann. Das finde ich auch mal ganz spannend. Und das sehen wir eben auch, dass selbst jetzt, wenn wir viele Pferdebesitzer, die auch selbst bearbeiten und die merken, dass die Pferde auch in der Bearbeitung viel entspannter werden, je besser sich die Hufe entwickeln oder eben auch, dass die Pferdebesitzer auf ihre Pferde eingehen bei der Bearbeitung. Das ist so spannend, dass ganz viele Leute sagen, jetzt, mein Pferd hatte immer Stress mit dem Hufbearbeitungstermin und seit ich es selber mache, wir machen uns das total schön und es ist mega entspannt und es gibt mir die Füße und es muss nicht angebunden werden, keine Ahnung, dass du echt merkst, dass das halt einen riesen Unterschied macht, ne? Ob, also zum einen von den Füßen selber, dass die halt nicht wehtun, aber eben auch, ja, wie die Pferde sich in der Situation eben sicher fühlen. Und das ist auch nochmal was, was ganz viele berichten, dass es nochmal ein ganz anderes Miteinander, eine ganz andere Verbindung gibt.
Und auch das bist du wieder bei Mitspracherecht und auch bei ist es ein Scheitern, weil ey, ich verstehe auch irgendwie Hufbearbeiter oder Schmiede, die sagen, ich halte jetzt den Huf hoch und das Pferd kann jetzt schon mal 2 Minuten den Huf halten und während ich den raspel und wenn es zuckt, muss es nicht sofort absetzen. Aber es ist auch keine Schwäche, wenn man dem Pferd mal kurz den Huf zurückgibt und sagt, ja, fühl mal rein, alles klar, darf ich weitermachen. Weil auch so baut man ja Vertrauen auf. Das wird ja auch gleichzeitig passieren, ne? Weil die nehmen sich die Zeit, das Pferd nimmt mal den Huf zurück, darf mal reinfühlen, alles klar. Und so steigert sich das ja. Und das ist halt auch, der Hufbearbeiter ist halt auch kein Trainer. Der muss das nicht trainieren. Wie gesagt, ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte das jetzt einmal fertig machen. Kommt 20 Sekunden noch, kann ich verstehen. Aber der Kampf, den es dann braucht, während das Pferd da rumzappelt und den Huf zurückhaben will, bricht ein bisschen Vertrauen, beziehungsweise können ein bisschen Stress auslösen und macht es ja auch nicht schneller. Also dem Pferd einfach mal 20 Sekunden den Huf zurückzugeben und dann neu anzusetzen. Also eine Minute vielleicht mal jetzt länger, die du da dran sitzt, weißt du, die da arbeitest.
Am Ende bist du, würde ich sogar sagen, schneller, weil das ist ja auch oft dann so über die Zeit, wenn man ein Pferd länger betreut, dass es immer einfacher wird.
Ja, das sowieso. Ja,
Ne?
klar.
Und
Ja.
du musst, es ist ja wirklich nur manchmal nur hin, den einmal abstellen lassen und direkt wieder hoch. Du musst ja noch nicht mal unbedingt eine Pause machen. Und ja, wenn irgendwie doofer Boden ist, wenn du jedes Mal die Füße wieder sauber machen musst, verstehe ich es auch ein bisschen. Und es gibt auch mal den Moment, wo ich das mal halte. Aber es ist wirklich so, wenn man da drauf eingeht, haben wir auch die Erfahrung gemacht, das geht. Du bist trotzdem am Ende schneller, es ist weniger anstrengend und eben es baut sich ja eine ganz andere Vertrauensbeziehung auf. Und also ich kann nur jedem empfehlen, wer nochmal seine Bindung zum Pferd verstärken möchte, der macht einfach die Hufe selber. Ist sowieso total sinnvoll natürlich. Aber das ist immer so ein verrückter Nebeneffekt, den wir natürlich gar nicht irgendwie einkalkuliert hatten, aber der eben so ganz automatisch da mitkommt. Das ist echt super spannend.
Ja,
Ja.
das ist auch süß. Ich mache bei meinem ja auch die Hufe. Und das ist so, der sagt mir dann auch manchmal, wenn noch was fehlt, habe ich das Gefühl. Also ich will dann vorne links nach vorne auf den Bock ziehen und dann nimmt er aber vorne rechts, wo ich so denke, na gut, dann halt erst vorne rechts. Willst mir schon wissen, was du damit sagst.
Ja, vielleicht können wir das ja so ein bisschen nochmal versuchen, auf ein bisschen zusammenzufassen. Oder haben wir noch irgendwas ganz, ein Thema komplett ausgespart, wo wir noch darüber sprechen wollen?
Nee, ich überlege, ob es noch bei euch was gab, irgendeinen Aha-Effekt, der jetzt durch den Umzug nochmal wichtig ist in Bezug auf eben dieses Umgestalten, Bödenentwicklung, Sicherheitsthema. Fällt dir da noch was ein oder hatten wir soweit alles?
Also vielleicht so ganz generell zum Thema, wie man macht alles nochmal von komplett neu oder denkt, man weiß, wie man es macht und dann funktioniert es doch alles nicht. Vielleicht nochmal für alle. Es ist ganz normal, es klappt nie alles. Es dauert viel länger, als man denkt und man baut und dann baut man wieder um und dann denkt man, man macht irgendwie doch alles ganz anders. Das ist, glaube ich, was, was wir gerade nochmal lernen, was uns sehr, sehr viel nochmal auch zeigt, wo viele Leute natürlich auch stehen, wenn sie irgendwie die, ja, den Paddock noch nicht so gestaltet haben oder vielleicht dabei sind, aber merken, okay, es muss doch nochmal alles ganz anders. Und mein absolutes Highlight sind ja einfach diese Hügel, ne? Also es, ich glaube, ich weiß nicht, in wie vielen Podcasts ich es jetzt schon gesagt habe, aber ich möchte es gerne hier noch einmal wiederholen. Also es war ja hier eine Mountainbike-Strecke und es gibt eben Hügel und Steilkurven und keine Ahnung, ein paar haben wir auch ein bisschen entschärft, weil sie doch sehr, sehr steil waren. Und die Pferde lieben einfach diese Hügel und die haben sich natürlich, also ich habe, also irgendwie denkt man ja so, wenn man so Trails baut, die gehen dann diese Wege lang, aber nein, sie gehen immer so quer zu den Hügeln. Also sie gehen einfach so kreuz und quer über alle Hügel drüber, zerstören sie auch ein bisschen dabei, aber ich hatte halt die Sorge, wir haben eben auch ein paar Pferde, die über 20 sind dabei. Und natürlich, die haben ja, also gerade auch die beiden wilden Ponys, die sind ja mit massivem Übergewicht zu uns gekommen. Heißt, die haben auch vorher jetzt, auch wenn es ein freies Leben irgendwie war im Naturschutzgebiet, sind die nicht sehr gesund groß geworden, und haben eben auch natürlich ihre Baustellen. Also wir haben eine, die hat ja so eine ganz schiefe Hüfte und wir haben eine, die hat Probleme mit dem Knie und dann denkst du immer so, boah, schaffen die das irgendwie alles und nicht, dass die sich dann irgendwie total festmachen. Und natürlich siehst du auch, dass manche Sachen denen leichter fallen oder schwerer. Aber das, was du eben gesagt hast, auch, ne, mit dem, dann wird es außenrum von alleine weicher, wenn es innen stabiler wird. Das finde ich halt mega krass. Also ich würde behaupten, dass ich echt super schlecht bin mit meinen Händen, weil ich habe ja eher so sehr viel Hornhaut in den Händen und ich merke nicht so viel, habe ich manchmal das Gefühl. Aber du merkst einfach, wie die sich körperlich verändern und dass Muskulatur, die vorher fest war, von ganz alleine lockerer geworden ist, wo ich eben Sorge hatte, ne, mit dem Anspruch, den das Gelände eben so mit sich bringt, dass das irgendwie, dass es einfach schlechter wird eher. Und es ist eigentlich viel besser geworden. Auch trotzdem, ne, sind trotzdem Baustellen da. Also das ist mir auch vielleicht nochmal ganz wichtig, dass jedes Pferd hat irgendwo Baustellen. Wir haben irgendwo Baustellen, das ist auch total normal. Und was auch nochmal echt spannend war, bei uns hat sich ja vor allem, ja, also wir haben ja immer Haltung, Untergrund und Fütterung. Die Fütterung haben wir im Prinzip ja mitgenommen. Also wir haben das Heu mitgenommen, das Mineralfutter mitgenommen. Das ist quasi gleich geblieben. Wir kriegen ein bisschen mehr Sachen, die sie so hier auf dem Gelände finden. Aber vor allem war es eben auch der Boden, und der Anspruch vom Gelände, was sich verändert hat. Und da haben wir echt nochmal Hufprobleme auch bekommen, die wir vorher jetzt gar nicht hatten, ne? Also wo zum Beispiel halt mehrere Pferde an der Zehenspitze einen Riss bekommen haben oder am Anfang so eine Rille in der weißen Linie, wo Steinchen drin saßen. Das kennt bestimmt auch der ein oder andere. Und das ist halt gekommen, weil ich, also ich würde denken, es war halt dieser matschige, nasse Lehmboden mit, wir haben sonst sehr groben, festen Schotter, diese Kombination und eben dieses steile Bergauflaufen, was sie jetzt vorher nicht hatten. Und das hat sich aber jetzt wieder komplett regeneriert. Also es ist einfach, wir haben ein bisschen was an den Böden gemacht, aber konnten ja noch gar nicht jetzt so viel machen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ein bisschen durch diese sehr starken Regenwisse ein bisschen der Lehm irgendwie weggespült ist. Keine Ahnung, es sieht ein bisschen steiniger mittlerweile aus, also eher noch steiniger. Und die Füße sind wieder besser geworden. Es
Ja,
war auch
oder
nicht
sie haben
bei.
es schon ein bisschen mehr gefestigt, ne? Der Lehmboden,
Auch,
der
ja.
wird durch den Druck auch ein bisschen fester.
Ja, genau. Aber es wird auch nicht mehr, also es, ja, genau, es ist auch gefestigt, aber manchmal, also am Anfang hat es echt das Gefühl, es löst sich quasi dieser Boden auf. So irgendwie kräuselig. Aber es ist halt so cool, weil natürlich haben die gewöhnen die sich auch an diese Berge und lernen damit irgendwie umzugehen, das vielleicht den Körper da anders einzusetzen, sich also vielleicht nie mehr so hoch zu ziehen, sondern vielleicht auch irgendwie ein bisschen den ganzen Körper mit zu benutzen. Und die Hufe sind, das ist so cool einfach zu sehen, wie die sich dann auch wieder eben anders entwickeln oder wieder sich regenerieren. Das war nochmal ganz spannend, weil es gibt es doch jetzt nicht. Also ein Pony, also waren schon auch vorwiegend die beiden Hauspferde, die hatten ein bisschen mehr Probleme als die anderen. Aber wir hatten nicht, bei der Moni waren zwei Füße hinten, ne, wo dann ein Riss war. Und dann bei der Malita war auch von Rissen. Es kann doch wohl nicht sein, dass jetzt alle Risse irgendwie bekommen. Und dann sind sie jetzt aber alle irgendwie einfach wieder rausgewachsen und haben halt auch keine Probleme jetzt im Laufkopf oder so gemacht. Aber genau. Was soll ich eigentlich sagen? Also Hügel solltet ihr trotzdem mit einbauen. Die gehen da hoch und runter und oder bleiben stehen in einer Körperhaltung, die sie halt gerade angenehm finden. Die gehen da seitwärts, rückwärts, keine Ahnung was, hoch und runter, rutschen mal weg. Und das ist so eine krasse Schulung für den Körper und auch für den Kopf, dass der merkt, okay, ich kann das, ne? Ich schaffe das und bekomme da Sicherheit durch. Also das ist wirklich was, wo ich mir wirklich lange, lange, lange schon gewünscht habe, dass wir Hügel kriegen. Und jetzt haben wir sehr, sehr, sehr viele Hügel. Also es ist echt richtig cool.
Und
Genau.
ist der Umzug und diese neuen Be Gegebenheiten, hilft dir das auch in der Beratung der Kunden? Also kannst du dadurch jetzt den ein oder anderen ja, schwierigen Moment anders nachvollziehen oder betreuen oder so?
Also klar, auf jeden Fall. Zum einen, also man vergisst ja ein bisschen, wir haben ja den anderen Trail quasi 15 Jahre so nach und nach aufgebaut. Und jetzt zum Ende hin war es ja so, dass okay, das ist halt ja irgendwie schon alles da und man vergisst ja so ein bisschen diesen Schmerz am Anfang, wenn da nichts da ist und du denkst, boah, ey, diese Liste von To-Dos, die hört gar nicht mehr auf. Also in dem Bezug auf jeden Fall, dass ich manchmal denke, so, boah, es ist einfach krass, bei null anzufangen. Und auch natürlich nochmal mit neuen Gegebenheiten, mit einem anderen Boden, in einer anderen Gegend. Das alles nochmal zu machen und festzustellen, okay, also der Schotter, den wir zum Beispiel im alten Zuhause haben, der war halt super, der verdichtet sich total gut. Wenn du mal irgendwo was matschig hast, dann machst du da 20 cm Schotter drauf und dann ist es im Prinzip fest, dass du drüber fahren kannst. Und hier kippst du so einen halben Meter hin und denkst so, du sinkst trotzdem noch ein. Was ist hier
Ja,
los? Also auch das ist natürlich was, wo wir immer weiter lernen und wo wir dann natürlich auch wieder neue Erfahrungen weitergeben können und das ja auch total gerne machen. Also, wir sind da ja auch relativ offen im Teil, was hier so nicht so gut funktioniert oder wie wir dann versuchen, da Lösungen zu finden. Und auch ganz aktuell, wir haben ja die Idee gehabt, dass wir oder wir haben einen Container im Moment, weil wir noch keine andere Mistmöglichkeit haben und haben dafür extra eine Fläche begradigt, weil der uns immer den ganzen Hof umgewühlt hat, wenn er den abgeholt hat, weil halt am Hang und keine Ahnung, das war ein bisschen Katastrophe. Also haben wir dem extra eine Fläche gebaut, wo dieser Container stehen kann. Jetzt überlegen wir gerade, dass es eigentlich viel schöner wäre, wenn die Pferde diese Fläche hätten, weil die so schön ist. Und jetzt überlegen wir schon wieder alles neu, wie wir diesen Container wieder loswerden können, weil wir haben einfach keine andere Stellmöglichkeit, wo der hin kann, wo er nicht am Hang steht. Und dieses Dilemma von, wir haben jetzt was gemacht und eigentlich will man es dann doch wieder alles anders machen oder es geht nicht schnell genug, das ist natürlich auch was wir total gut von anderen Pferdebesitzern auch kennen. Genau.
War das mit der Resilienz, gell? Welche Situation man braucht, um noch ein bisschen resilienter zu werden.
Ja. Aber es hilft, also mir hilft das dann total einfach zu sehen, was die Pferde für ein Leben haben. Ne? Also es kann alles richtig kacke sein. Und dann siehst du so gerade, wir haben das halt häufig so gegen Abend, wenn die, sie kriegen immer spielen Nachmittag Mineralfutter und dann nochmal Heu und dann ist nochmal Pause bis zum Spätdienst. Und in dieser Zeit, wenn dann so irgendwie so stiller wird auch und die Pferde fangen dann an, so ihre Hobbys zu machen. Ne? Die trödeln alle irgendwo rum und machen irgendwas. Und boah, das ist doch irgendwie, jeder macht so seine Dinge, einfach Pony-Sachen machen. Das ist das, was mich halt dann wirklich auch immer wieder freut. Und ich glaube, dass wir vielleicht das auch nochmal so als kleine Idee, das nicht vergessen dürfen, dass auch uns die Zeit dafür zu nehmen, dass wir das überhaupt wahrnehmen können. Also, dass man einfach das nicht übersieht, sondern dass man diese Pony-Glücksmomente auch aktiv nutzt, um einfach auch Dinge, die halt gerade schieflaufen oder anstrengend sind, irgendwie auch besser einfach auszuhalten manchmal oder irgendwie damit besser umzugehen. Weil bei uns ja auch, ne, wir haben auch positiven und negativen Stress und genauso wie die Pferde resilienter werden, wenn sie eben ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen und irgendwie viele schöne Erlebnisse auch haben, ist es ja bei uns genauso. Ja.
Ja, das passt. Das ist so mein Appell auch. Also ich habe den Satz nicht erfunden, aber ich finde ihn so schön. Also bist du Gast im Leben deines Pferdes oder bist du das Leben deines Pferdes? Und ich bin halt lieber Gast und habe halt die restliche Zeit einfach ein Pferd, was sein Leben lebt, sein Leben lebt. Und zwar eben seinen Bedürfnissen nach.
Ja, genau. Sehr schön, ja. Das ist auch mal, dass die Pferde, die sollen halt auch, und das ist so schön, wenn sie auch ein eigenes Leben haben. Ja.
Ja. Und vielleicht kleiner Disclaimer, natürlich kriegen wir das nicht sofort hin, weil es fehlen die Ställe und es fehlen halt auch teilweise die Pferde, die mit sowas direkt klarkommen. Also es gibt halt auch genug Pferde, die jetzt irgendwie 24 Stunden irgendwie Herde, offen Stall, die abbauen, die gestresst sind, die damit nicht klarkommen. Kann an dem jeweiligen Stall liegen und an der Herdenkonstellation oder Gruppenzusammenstellung, wie wir es ja, ne, hatten. Aber es kann auch einfach sein, dass es durchaus Pferde gibt, die einfach nachts in ihre Ruhe wollen, ihr Abteil, ihre Box, ihren Rückzugsort. Und ich glaube, das wäre halt wirklich was, was ich uns über die nächsten Generationen eigentlich wünsche, weil es sind ja auch Generationen von Pferden, die das mehr lernen müssen. Ne? Also viele, die halt einfach ja, dieser Box aufgewachsen sind, die kommen manchmal mit der Umstellung halt auch nicht klar. Es gibt viele, die tun's, aber einige halt auch nicht. Und das wäre halt so mein Wunsch, dass man da noch ein bisschen über die Generationen hinweg auch mit dem Stall umbauen. Ne? Die Ställe müssen sich anpassen, die Ställe müssen auch investieren, die Pferdebesitzer müssen mutiger werden. Aber guck mal, wie viele Leute kennst du, du wolltest zum Ende kommen, zur Zusammenfassung eigentlich, ne? Aber egal, komm, kann ja jeder aufhören zu hören. Aber wie viele Ställe kennst du, wo Leute sagen, oder Leute, die sagen, ich habe mein Pferd in einem Boxenstall, weil ich habe halt nichts anderes. Wie geil wäre es denn eigentlich, wenn man sagen würde, ja, ich würde mein Pferd ja gerne in eine Box stellen, aber ich finde keinen Stall. Das wäre schön, oder? So eine
Noch geiler
Umkehr.
wäre es ja, man sagt, ich habe die Auswahl an coolen Stellen und
Genau,
ich muss erst mal
genau.
gucken, wo es für mich und mein Pferd am besten passt. Ne? Also wir merken das schon, wir kommen nicht zum Ende, wir merken das schon, dass es gerade kleinere Ställe immer mehr gibt, wo es besser wird. Aber
Ja.
das, was du eben auch nochmal gesagt hast, finde ich auch total wichtig. Wir müssen ja trotzdem das individuelle Pferd auch sehen. Und wenn es eben da Probleme gibt, dass die nicht zur Ruhe kommen oder so, dann müssen wir da eben auch wieder drauf eingehen. Und das macht es natürlich ein bisschen schwerer. Also wir können sie weder alle einfach in Boxen stellen und alle über einen Kamm scheren. Auf der anderen Seite können wir sie auch nicht einfach alle irgendwie rausschmeißen und hoffen, dass sie damit zurechtkommen. Und dieser
Ja.
Spagat ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich habe auf jeden Fall die Hoffnung und ich würde sagen, dass ja auch jetzt in der Zeit, wo wir jetzt schon auch selbst beruflich damit zu tun haben, aber auch gerade wo, also als ich angefangen habe, gab es ja Ständehaltung noch, ne? Also als ich angefangen habe mit Reiten zu. Und jetzt gibt es ja schon auf jeden Fall viel mehr andere Konzepte und das ist auch das, wo ich einfach hoffe und ich denke, da sind wir auch in die gleiche Richtung unterwegs, dass wir da ein bisschen so anstiften, ein bisschen mal neuer zu denken, moderner, beziehungsweise eigentlich ja wieder zurück zum Ursprung. Ne? Eigentlich ist es ja, sich mal
Ja.
auf die Basics wieder zu fokussieren und da erstmal anzusetzen. Ja, das ist auch mein Wunsch an die Zukunft, dass es immer mehr Ställe gibt, wo man sagen kann, kein Problem, da kannst du dein Pferd hinstellen und da wird es gesund und glücklich.
Ja.
Und
Und
du
da
auch.
hat es halt das, was es braucht, nämlich die Bedürfnisse, seine Sozialkontakte, seine Möglichkeiten der Futtersuche. Das ist ja wichtig, was du eben auch gesagt hast. Jeder geht mal woanders eine Wurzel ausbuddeln oder geht halt mal an die Hecke, aber die stehen halt sich nicht kaputt an der Heuraufe. Ne? Also auch das ist ja alles, was damit reingehört. Und dann werden die Pferde halt auch sicherer. Und dann werden die weniger schreckhaft. Und dann werden die weniger ängstlich und weniger angespannt und so weiter. Und dann hänge ich auch gerne meinen Job an den Nagel, wenn wir das dann stattdessen haben. Das wäre eigentlich doch schön.
Ich finde, das ist ein schönes Abschlusswort. Vielleicht
Nehmen wir.
treffen wir uns einfach nochmal und quatschen nochmal weiter. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dir. Und ich glaube schon, dass sich da einiges bewegt. Und da schubsen wir gerne ein bisschen mit an und wünschen euch einfach ganz viele schöne Ponyglücksmomente für euch und eure Pferde und dass ihr euch eben auch die Zeit nehmen könnt, das zu genießen. Vielen Dank, dass du die Zeit dir auch genommen hast. Hat mich sehr, sehr gefreut und genau.
Yes,
Erzählt
schauen wir mal,
uns.
wann wir uns das nächste Mal wieder zusammensetzen, ne? Freue ich mich. Ist ja nicht unsere erste Folge.
Genau. Erzählt uns gerne mal von euren Ponyglücksmomenten und was ihr vielleicht auch aus der Folge mitgenommen habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut.
Tschüss.